So, willkommen bei der Episode 41 des LernOS On Air Podcasts, die auch wie die Episode 40 in der Podcast Assembly auf dem LernOS Rockstars Camp bei Leonid aufgenommen worden ist. In der Episode 40 ging es prinzipiell mal darum, ob ein LernOS Podcasting Guide sinnvoll ist, sowas zu erstellen, sowas zu haben, um mehr Mitarbeitern in der Organisation zu ermöglichen, selber Podcasts zu machen. Also falls euch das interessiert, hört auch in die Episode 40 mal rein. In der Episode 41 geht es jetzt eher darum, was die Vorteile davon sind, Podcasting nicht alleine zu erlernen, sondern eben in einem Sprint, in einem LernOS Circle, also noch mit 3 bis 4 weiteren Personen. In dem Podcast werden neben mir die Claudia von Siemens mit dabei sein, Benedikt auch von Siemens, Andreas von Kulsa und Simone auch nochmal von Siemens. Viel Spaß in der Episode.
So, hallo und willkommen im zweiten Podcast, zweiten LernOS-Podcast. Heute hier natürlich live beim LernOS Camp und wir haben jetzt gerade schon die erste Folge aufgenommen. Es ging um einen Podcasting-Guide, ob es sinnvoll ist für Mitarbeiter sowas zu haben, im Unternehmen zum Beispiel. Also wir haben uns tatsächlich auf ein Unternehmen konzentriert, nicht so sehr auf Privatpersonen. Wir haben gesagt, ja, es wäre sinnvoll, dass Fachbereiche so ein Skill entwickeln, wie einen Podcast aufnehmen zu können. Und mit so einem Guide können Leute wirklich anfangen bei Null, die wissen noch nichts und die können Schritt für Schritt zielgerichtet die Skills eines Podcasts erlernen mit dem Guide sozusagen. Und wir haben uns überlegt, okay, in der zweiten Folge sprechen wir darüber, wie natürlich dieses Vorhaben auch davon profitiert, dass man in einer Gruppe, also man hat ja bei Working Out Loud oder LernOS immer diese Peer Group, mit der man zusammen, also mit insgesamt 5 Leuten vielleicht, so ein Thema behandelt. Und das würde ich ganz gerne jetzt in eurer Gruppe, also in die Runde geben sozusagen. Was für Vorteile hat genau das Thema Podcasting davon, dass man das nicht alleine lernt? Also viele Podcaster sind so irgendwie für sich alleine, die probieren es aus, laden jemanden ein und dann geht's. Aber man hat hier plötzlich noch 4 Personen dazu, mit denen man sowas machen kann. Also ich würde gerne, aber natürlich bevor wir mit dem Thema starten, dass jeder sich einmal vorstellt, wie wir davor schon mal gemacht haben, einmal ringsrum und ja, wissen, wer so alles am Tisch sitzt.
Okay, Claudia Meyer aus Siemens Healthineers.
Simon Dückert von Cogneon. Ich habe mit Leonid auf der Subscribe mal so eine ganz alte Version eines Wikibooks zu Podcasting in das LernOS-Guide-Format überführt. Also es gibt schon so eine Version 01, die ist aber 4 oder 5 Jahre alt vom Stand und würde gern mit Leonid und wer Interesse hat, quasi diesen Guide fortschreiben. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass wir heute darüber sprechen.
Benedikt Pape von Siemens, auch Twitter @BenediktPape. Ich habe einen einzigen Podcast mal selber produziert und habe dann aber gemerkt, naja, aus einer Tonaufnahme einen Podcast zu machen, braucht noch wesentlich mehr. Und ich bin auch gleichzeitig davon überzeugt, dass dieses Format in vielen Anwendungen noch nützlich sein kann. Bin überzeugt davon, dass wir hier in der Runde nachher sehr spannende Ideen dazu sammeln können.
Andreas Frank von der Firma Kulsa. Ich finde das Format Podcast einfach wirklich spannend im Unternehmensumfeld. Und ja, will mir das einfach mal anhören bzw. mitdiskutieren, wie man das vielleicht auch bei uns einführen könnte.
Simone Kirsch, auch Siemens, hier gut vertreten. ich setze mich gerade mit dem Thema Podcast auseinander aus 2 Perspektiven, aus der Siemens-Perspektive, weil wir gerade für das Thema Future of Work natürlich viele spannende Initiativen intern haben, aber auch Ansätze, die das Thema mitgestalten und wir überlegen, ob wir dazu einen Podcast nach innen und extern starten können. Ich möchte mir das alles ein bisschen näher genauer anschauen. Und auch privat habe ich eine Website, die Impro-Effekt heißt. Und natürlich auch dazu würde ich gern das Format Podcast starten, weil ich glaube, dass der Austausch, der einen Podcast ermöglicht, total inspirierend ist, nicht nur für einen selbst, sondern auch für diejenigen, die zuhören.
Dann ergänze ich gerade nochmal, weil ich habe mich einfach nur mit meinem Namen vorgestellt, nochmal Claudia Meyer hier. Für mich sind Podcasts etwas relativ Neues, aber ich bin auch davon überzeugt, dass sie gerade in der internen Kommunikation in Großunternehmen ein ganz, ganz spannendes neues Medium sein können, von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Es hat ja auch so ein bisschen was, einen Charakter von einer Rundfunkübertragung und wenn ich überlege, wenn wir Sportnachrichten zuhören, dann tun wir das sehr gerne. Und vielleicht ist das auch etwas, wo wir ja miteinander in Konversationen treten können, in den Podcasts und so, vielleicht auch so kleine Microlearnings anbieten können.
Gut. Ja, dann würde ich mal vielleicht anknüpfen. Die Frage, die uns Leonie da gestellt hat, ist, was könnte der Vorteil sein, Podcasting in einem Circle zu lernen? Also sozusagen nicht alleine, sondern zu mehreren. Aus meiner Perspektive fand ich Podcasting für das Thema spannend, weil man zum einen mal, wenn man mal auf so Podcasting-Barcamps wie die Subscribe schaut, da trifft man Leute, die trifft man in dem einen Jahr und die sagen, ich habe vor, einen Podcast zu machen und ich habe schon ein Mikrofon, ich habe schon das Konzept, und dann trifft man die im nächsten Jahr wieder und erzählen die einem das Gleiche. Und dann trifft man die im nächsten Jahr wieder und sie erzählen einem das Gleiche. Und das ist so ein bisschen wie, man hat sich mal die Laufsportschuhe gekauft, aber man fängt nie das Trainieren an quasi. Und das gilt, glaube ich, für alle Lernaktivitäten im Circle, dass das einfach motiviert, wenn ich es mit 4-5 Leuten zusammen mache.
Und du lernst halt auch voneinander, gell?
Genau.
Und das ist halt das Schöne, das ist wieder Social Learning direkt in der Anwendung. Und ich persönlich finde es auch immer sehr, sehr erfrischend und sehr hilfreich. Ich komme, wie du gerade gesagt hast, ich komme einfach weiter damit.
Ne? Ja. Und ich weiß nicht, was ihr für Podcasts hört. Also könnt ihr da gleich mal erzählen, was so eigene Lieblingspodcasts sind. Im Moment, ich habe jetzt hier mal die aktuelle Version von dem Podcasting Guide aufgemacht. Da gibt es ein Kapitel 4.1, das Format eines Podcasts. Und da ist 4.1.1 ist der Solo-Podcast. Das ist sozusagen ein Format, wo einer alleine ist. Und dann gibt es quasi als 4.1.3 der Dialog-Podcast. Also sozusagen das, was wir jetzt hier machen, wo zwei oder mehrere Leute sprechen. Und mir persönlich geht es so, ich habe ganz, ganz wenig Podcasts abonniert, wo nur einer spricht, weil ich finde, es ist ganz schwierig anzuhören und ganz wenig Leute schaffen das, dass das wirklich gut ist. Und sobald man so ein Gespräch hat, sind mehrere Perspektiven beieinander, jeder kann was beitragen, man kommt in so einen Flow rein, und das ist viel, viel angenehmer, in einen Podcast zu kommen, als wenn man sich selber hinsetzt. Oft geneigt ist, dann so ein Skript zu schreiben, dann liest man das ab, dann klingt es natürlich nicht so toll, weil man das Sprechen vom Skript nicht gelernt hat. Also das wäre für mich ein großer Grund, dass der Dialog-Podcast viel geeigneter ist, einen Podcast zu machen, und ich dafür ohnehin eine Gruppe brauche.
Podcast kommt ja im Grunde ja vom Radio, und da haben wir ja das Gleiche, dass gerade bei den Morningshows ist ja so, dass man so diese Gespräche hat, die das Ganze ja auflockern. Das ist ja schon eine hohe Kunst, wirklich alleine durch eine Show wirklich zu führen und wirklich als einziger Moderator halt wirklich da die Leute auch wirklich am Ball zu halten. Also das ist schon eine hohe Kunst, und da muss man natürlich gut vorbereitet sein. Wenn ich so ein Zwiegespräch habe, ja, dann der eine spielt mir am Ball zu, dann reagiere ich da drauf. Wenn ich mal hänge, kann der andere mich dann unterstützen. Also ich glaube, das ist halt einfach, macht es auch einfacher, glaube ich.
Ich will gleich einen kleinen Erfahrungsbericht beitragen. Ich habe angefangen, eine Kombination von beiden zu machen, nämlich ein bisschen inspiriert von Radioreportagen. Ich habe moderiert und habe Originaltöne eingespielt, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe. Also eine Mischung zwischen einem Gespräch und einer Zwischenmoderation. Und ich habe gemerkt, dass das ganz schön anspruchsvoll ist, allein schon technisch, weil ich ständig verschiedene Spuren zusammenschneiden muss. Ich muss dann auch inhaltlich darauf achten, das Gespräch hat jetzt vielleicht eine Überschneidung mit dem, und dann habe ich einzelne Teile rausgeschnitten, und in meiner Moderation wollte ich auch nicht zu viel kopieren und doppelt sagen und so. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dieser Dialog-Podcast ist ein sehr, sehr guter Einstiegsformat.
Hm? Was du jetzt erwähnst, das nennt man gebaute Beiträge im Podcast, also wo ich quasi Texte selber spreche, dann O-Töne reinnehme. Und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das schwierigste Format, mit dem ich starten kann. Ja, weil da muss man gucken, passen die Tonpegel, wie schreibe ich mir die Übergänge. Also das ist wahrscheinlich schon so eher die hohe Schule. Na, diese Dialog-Podcasts werden oft, finde ich, zu Unrecht verächtlich Laber-Podcasts genannt. Ja, also weil so, es gibt halt einfach viele, da setzen sich Leute ans Mikrofon und labern drauf los. Und ich finde aber, wenn man so einen Podcast vorbereitet, ist so eine Dialogsituation, ich arbeite da meist nur, man stimmt ein paar Spiegelstriche ab und weiß irgendwie, in welche Richtung das Gespräch fließen soll. Die werden aber nicht geskriptet und gebaut, aber eben fließen auch nicht einfach so vor sich hin, sondern es gibt schon so eine kleine Agenda innen drin oder roten Faden, und damit hält sich das vom Aufwand auch in Grenzen. Ne? Während gebauter Podcast halt oft mit Hunderten von Schnitten muss man nachaufnehmen. Also da sind oft viele Stunden Nacharbeit notwendig, bis der draußen ist.
Ich glaube, wenn du das in der internen Kommunikation ansetzen willst oder im Austausch von Mitarbeitern mit Mitarbeitern, dann muss das so einfach wie möglich sein. Und es muss so lebendig wie möglich sein. Was mir gerade auch zu dem Stichwort Dialog-Podcast eingefallen ist, du kriegst halt ein großes oder ein umfassenderes Bild von Meinung zu einem Thema. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie funktioniert Lernen, wenn man Podcasts für Lernen einsetzen möchte, weil ich eben durch dieses sehr unterschiedliche Bild mir wieder meine eigene Meinung bilden kann und meine eigenen Ansätze vielleicht entwickeln kann. Und von daher fände ich das sehr hilfreich. Ich muss selber gestehen, ich habe noch überhaupt keine Erfahrung mit Podcasts.
Jetzt hast du welche.
Jetzt habe ich welche, bin sehr froh darüber.
Ja, die Perspektiven, das ist spannend. Wir haben mal in so einer Blogparade gesammelt, was sind interessante Anwendungsfälle für Podcasts in Unternehmen. Und da ist zum Beispiel sowas genannt worden wie der Lessons Learned Podcast. Also wenn ein Projekt an einem kritischen Meilenstein ist oder zu Ende ist, dann setzen sich die Beteiligten an einen Tisch und die sprechen mal über die Erfahrungen. Und da wurde halt gesagt, dass das eine ganz andere Qualität hat, als wenn jetzt der Projektleiter einfach nur einen Projektbericht zusammenschreibt und jeder schickt die Lessons Learned per E-Mail und die werden dann da per Copy-Paste reinkopiert, weil einfach in der Gruppe diese Perspektiven, ne, jeder erlebt vielleicht jede Phase des Projekts ein bisschen anders, ne, in jeder Funktion oder jeder Rolle des Projekts erlebt man aber auch andere Sachen und das kriegt man in so einem Textdokument nie zusammengetragen und man hat halt die ganze Emotion nicht drin. Also in so einem Podcast hört man, wenn es irgendwo gebrannt hat oder wenn Probleme waren. Das kriegst du in Text nie rüber.
Ne? Simon, ich will dazu gleich sagen, ich habe die Idee von dir vor, glaube ich, 2 oder 3 Monaten aufgenommen, einen Lessons Learned Podcast zu machen. Ich fand die Idee so gut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, mit meinen Leuten im Projekt will ich darüber sprechen. Aber ich habe es auch bis heute nicht gemacht und es könnte sein, dass es nie passiert, weil ich nämlich merke, boah, das ist wahnsinnig spannend, mit Leuten über das Projekt zu sprechen, von denen man nicht genau weiß, ob man sie immer richtig verstanden hat. Die werden vielleicht andere Ansichten haben als ich oder die werden vielleicht andere Herangehensweise an Podcasts, also auch die Vorbehalte gegenüber der Veröffentlichung nachher. Ne? Die haben mich, viele Sachen haben mich gehindert, aber ich glaube, all diese Hinderungsgründe, die zeigen eigentlich, wie spannend das ist. Ich glaube, wie viel Potenzial da drin steckt. Weil dadurch ganz viel Transparenz entstehen würde. Und ich bin auch bei dir, dass ich glaube, wenn die Leute wie wir jetzt einen Kopfhörer aufhaben und ein Mikrofon davor und sich einfach unterhalten, kommen ganz andere Sachen zur Sprache, als wenn man sie bittet, einen Report zu schreiben.
Was ich noch dazu ergänzend sagen will, also ich finde das Format eines Dialog-Podcasts ist super, aber ich habe jetzt nach deiner Frage, Simon, mal nachgeguckt und eigentlich die Podcasts, die ich höre, sind ein Zwiegespräch. Warum? Ich finde das total schwierig, ein Format zu haben wie wir jetzt, weil das unmoderiert ist, weil du hast immer Leute, die dominant sind und die eher schweigsam sind. Das heißt, Perspektiven, die relevant wären, kommen gar nicht mal so zur Sprache. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und wenn es unmoderiert stattfindet, geht viel verloren. Und deswegen bin ich ein großer Fan von einem Zwiegespräch, weil du hast einen Moderator, der sich sehr stark vorbereitet hat, die Person angeguckt hat und auch Fragen stellen kann, da wo es vielleicht mal wehtut, aber wo die größten Learnings drin sind. Und das sind eigentlich die Sachen, die mich am meisten interessieren, weil der Moderator schon ein Ziel hat. Der hat nämlich dieses Lernziel, was möchte ich denn heute, dass die Leute, die meinen Podcast hören, mitnehmen? Und gerade wenn wir solche Projekt-Learnings machen oder so, ist es total wichtig, finde ich, also persönliche Meinung wieder, dass du jemanden hast, der genau nachfragt und der auch das Feingefühl hat, wenn du merkst, wie Simon gesagt hat, oh, da hat anscheinend die Hütte gebrannt, reinzugehen.
Also nochmal tiefer bohren.
Tiefer, ja. Bohren, damit da wirklich was drin ist für alle, die, und das dann aber auch schön auflösen und auffangen kann, sodass sich derjenige, der interviewt wird, nicht bloßgestellt fühlt oder sonst was. Sondern deswegen bin ich ein großer, großer Fan von Zwiegesprächen im Podcast, weil ich finde, da ist der größte Mehrwert für mich als Hörer drin.
Simone, da kommt mir gerade eine Frage. Wie schätzt du oder wie würdest du es denn einschätzen, wenn jetzt ein Dialog-Podcast in der Form moderiert würde, wie du das ja gerade sehr anschaulich beschrieben hast? Würdest du dann denken, dass eben halt auch mehr zutage gefördert werden könnte, was für den Zuhörer interessant wäre?
Ja. Mhm. Du siehst es ja zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist im Fernsehen, wenn du eine Runde siehst, eine Moderation, eine Diskussionsrunde, wir haben ja Anne Will, die jeder kennt, und du siehst ganz genau, wenn sie nicht gut vorbereitet ist, wenn sie die Leute laufen lässt, Chancen verpasst, und als Zuschauer, irgendwann bist du so genervt, schaltest ab. Aber wenn die Moderation reingeht, nachhakt, guckt, den großen Bogen spannt, eine andere Perspektive mit reingeht, das war irgendwann nicht gut vorbereitet sein, dann kann da ganz, ganz viel drin sein. Gerade für Unternehmen.
Aber das hieße ja auch, Simone, dass Podcasts unter Umständen gar nicht so das Medium für die Kommunikation von Mitarbeitern zu Mitarbeitern sein könnten, wegen dieser Vorbereitung.
Nein.
Du schüttelst gerade so ein bisschen den Kopf, und Bene, der ist, wird auch ganz, ganz unruhig.
Ich würde gerne was beitragen dazu, nämlich Simone, was du sagst, finde ich, stimme ich 100% zu. Die Podcasts, die ich höre, sind auch eigentlich dadurch geprägt, dass der Moderator irgendwie mit mir resoniert und insofern die richtigen Fragen stellt und das Gespräch in die richtige Richtung. Aber der Aspekt, den ich ergänzen will, ist, das ist eben für mich interessant, was dieser Moderator hervorhebt. Natürlich hat der auch noch meistens oder oft schon viel Erfahrung und kann sehr gut mit Situationen umgehen und kann sehr geschickt, ohne jemand vor Kopf zu stoßen, das Gespräch in eine Richtung lenken, in die er es haben will. Das ist eine Kompetenz, klar, die entwickelt jeder. Aber um jetzt auf das, was die Claudia sagt, einzugehen, von wegen, brauchen wir da jetzt einen Profi, der das kann, will ich begegnen? Nein, ich glaube vielmehr, wir brauchen viele, die anfangen, solche Kompetenz aufzubauen, weil die Menschen sind so unterschiedlich und sie brauchen auch sehr viele unterschiedliche Anbieter von Podcasts, damit sie dann ihren Pendant finden, bei dem sie resonieren, dem sie am liebsten zuhören und dann schon wissen, ah, das ist wieder die Claudia Meier, die jetzt den Podcast in Zukunft moderiert, zum Beispiel, Claudia.
Also im Prinzip Mitarbeiter,
da höre ich immer zu.
Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das machen werde. Aber Mitarbeiter, die im Prinzip auch Fähigkeiten als Kommunikator entwickeln, die wir früher ja eigentlich eher immer nur in der CC hatten, oder Simone?
Ich glaube nicht, weil der Mensch an sich ist ja ein kommunikatives Wesen. Deswegen glaube ich auch, habe ich vorhin mit dem Kopf geschüttelt, weil ich glaube, jeder kann, wenn er Interesse für ein Thema hat und dafür brennt, die richtigen Fragen stellen. Vielleicht sind die manchmal nicht so elegant, vielleicht sind die auch manchmal verletzend oder was auch immer, aber sie sind spannend. Und ich glaube, darum ging es mir, was dieses Zwiegespräch im Dialog ermöglicht, ist eben, ich als Mitarbeiter, der sich für ein Thema interessiert, kann einfach da ganz andere Fragen stellen als ein Kommunikator, der vielleicht versteht, wie man politisch korrekt kommuniziert, aber der gar nicht in diese Tiefe reingehen kann, weil es nicht meine, wie heißt so schön das neue englische Wort, Passion ist. Aber wenn ich da jemanden reinschicke, der, keine Ahnung, nehmen wir das nächste Buzzword, sich seit 20 Jahren schon mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, dann wird der viel spannender, als wenn ich das von der Kommunikationsperspektive aus mache. Und ich glaube, da resonieren dann, genau wie Benedikt gesagt haben, die Leute mit.
Was würdest du sagen? Also für mich, wenn ich an Passion denke, an Leidenschaft, dann ist damit auch verbunden authentisch sein, eben ungeschliffen durchaus sein, auch in der Sprachwahl.
Ja, würde ich absolut zustimmen.
Würdest du auch sagen, dass das vielleicht genau dann der Reiz sein könnte von Podcasts, die Mitarbeiter für Mitarbeiter schreiben, eben genau dieses Unverfälschte, diese Leidenschaft, dieses authentisch sein?
Definitiv. Ich glaube, warum machen wir jetzt alle plötzlich auf, warum ist Influencer-Marketing das große Ding? Weil da geht es um Authentizität, auch wenn das jetzt mittlerweile total durchwässert ist, aber weil Menschen zuhören und nicht Systemen. Und wenn sie das Gefühl hat, keine Ahnung, der Benedikt, der Simon, die Claudia und der Andreas reden mit mir und die stehen für was, weil das tun sie in ihrem Job und dafür sind sie sichtbar, dann höre ich denen zu. Und da ist es mir egal, wenn du nicht immer die richtigen, eleganten Sätze raushaust, vielleicht im Englischen Fehler machst. Aber es geht mir um den Inhalt und dadurch, dass ich dir glaube, dass das, was du fragst, auch wirklich einen Sinn hat, warum du das fragst.
Ich glaube, man muss auch unterscheiden, also was für ein Zusammenhang das ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Radio höre oder einen professionellen Podcast, dann erwarte ich einfach, dass das Ganze wirklich professionell auch ist. Jetzt bei so einer internen Geschichte bin ich der Meinung, da erwarte ich das gar nicht unbedingt, dass alles professionell ist. Wenn ich jetzt an externe Kommunikation denke, bei einem Podcast, also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, bei unserer Trainingsabteilung, wir machen Videos, warum nicht für die Zielgruppe auch Podcasts machen? Wenn sie zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit sind, höre ich mir mal noch kurz ein paar Tipps und Tricks an. Da erwarte ich dann natürlich auch wieder die Professionalität und auch, dass diejenigen, die dann mir den Podcast oder die den Podcast erstellt haben, dass die auf Augenhöhe sind. Also, dass es nicht irgendwie einer aus der Kommunikationsabteilung ist, der halt seinen schön geskripteten Text dann abliest und alles schön mit Musikbett untermalt, sondern dass es wirklich dann, also in unserem Fall halt ein Dentalexperte ist, der dann zu den Zahnärzten, Zahntechnikern bei unserem Unternehmen halt auch auf Augenhöhe mit denen spricht.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei euch ist jetzt gefallen, Professionalität, Kommunikationsabteilung, Marketing. Wenn man mal den Vergleich zieht zu den Weblogs. Weblogs sind quasi erschienen oder haben sich daraus entwickelt, dass man sagt, irgendwas, was früher mal den Profis, Airquotes, vorbehalten war, nämlich Zeitungen zu schreiben, Page-Layouts zu machen, auf einmal der breiten Masse zugänglich ist. So, und natürlich die Massenmedien oder das, was an viele kommuniziert wird, dort hat man den ganzen professionellen Betrieb, da gibt es ja diese Longtail-Kurven, ne, was so viele interessiert, da findet auch viel statt und dann habe ich dann als Tagesschau ein Studio, was 30 Millionen kostet und die Moderatoren verdienen eine 500.000 im Jahr und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig wären die Mittel, um sowas zu produzieren, Stichwort YouTube, auf einmal jedem zugänglich. So, und da liegt, glaube ich, eine große Chance drin, wenn man es jetzt auf Podcast überträgt, dass irgendwas, was vielleicht ein Erfahrungsaustausch von 2-3 Kollegen in einer Kaffeeküche ist, wo dieses Wissen nur die 3 hätten, auf einmal aufgefangen im Podcast, potenziell die ganze Organisation hat. Und das würde ich recht klar unterscheiden von so einem Marketing oder einem Podcast, der eher das Ziel hat, News zu verbreiten, also so One-to-Many-Kommunikation, würde das eher in diesem Longtail verorten und sagen, um Leute zu motivieren, dass sowas auch gemacht wird, würde ich dort die Barrieren sehr niedrig halten. Also sehr einfach machen, das zu machen. Nicht sagen, sprich Hochdeutsch, wenn du in München bist. Sagen, Vorbereitung kann überschaubar sein, weil ich glaube, mit jeder Barriere, die ich einbaue, wächst die Gefahr, dass es die Leute dann nicht machen.
Ne, und dass die Leute vielleicht auch eben nicht zuhören, weil es eben nicht authentisch ist, weil es nicht spannend ist.
Ja.
Weil es wieder was ist von genau dem Gleichen, was sie eigentlich schon
und das ewig ist vielleicht kennen. Eine schöne Brücke zur Frage vom Leonid vorhin, was ist die Chance in so einem Circle, wenn man es gemeinsam macht? Keiner kann sich vorher vorstellen, wie das selber klingt, wenn man es gemacht hat. Ne? Und man ist hier in so einem total geschützten Raum. Im Circle Guide wird stehen, dass sozusagen die ersten Episoden werden wahrscheinlich keine sein, die man veröffentlicht, sondern man probiert einfach aus, wie kommt es rüber, man hat einen Prototyp, den kann man mal jemandem zeigen und zur Not auch wegschmeißen. Und da kann man genau mal experimentieren mit Skripten und Nicht-Skripten und vorbereiten. 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, was ist da der Unterschied?
Und das Gute ist ja, dass es nicht live ist. Ja, man kann es ja, wie eben schon gesagt.
Könnte sein, wenn es gut ist, dass es live geht, aber genau.
Genau.
Und da bringst du einen ganz wichtigen Punkt noch rein, Simon, mit wenn du den Vergleich ziehst zu Working Out Loud. Nämlich diese Circles. Das ist meine Meinung, wenn wir dann wirklich, wenn Mitarbeiter für Mitarbeiter was produzieren, wenn ich jetzt an mich denke und ich würde gern einen Podcast machen für Mitarbeiter, aber als ich, Simone, dann ist es genau wichtig, was der Circle nämlich schafft, ist, dir einen Rahmen zu geben. Leitplanken. Und ich glaube, da kommen dann eben diese, wie du sagst, Andreas, euer Learning-Einheit oder Kommunikation kann genau ganz knappe Leitplanken geben, damit ich innerhalb diesen Rahmens ganz frei sein kann. Und dementsprechend fände ich das gut, um wieder die Brücke zu schlagen. Ja, klar, Peer-Coaching, indem wir das zusammentun und zusammen ergründen, aber eben mit klaren Leitplanken, weil ich glaube, das macht Working Out Loud so erfolgreich. Weil es dich an die Hand nimmt, aber trotzdem dir alle Freiheiten lässt, indem es dir einen Rahmen steckt.
Es gibt im Prinzip Tipps und Tricks, an denen du dich orientieren kannst. Und als wir damals Siemens Social Network eingeführt haben, kann ich mich erinnern, wir hatten ja auch unsere 10 Tipps, wie du dich darauf verhalten solltest, waren ja auch nichts anderes als Leitplanken, ne, die dir einfach helfen sollten, dich zu orientieren. Ja, also dem kann ich mich auch sehr gut anschließen, dieser Idee.
Mhm. Entschuldigung. je mehr Leute man ins Boot holt, desto einfacher wird es das auch wirklich zu etablieren. Also ich meine, wir haben eine Session gehabt, da habe ich erzählt, wir im Marketing haben unsere bunten Zettelchen an die Wand gehängt. Genau das wurde dann immer gesagt, jetzt kommen die vom Marketing wieder, die ihre bunten Zettelchen hinhängen. Wenn ich dann natürlich andere Leute mit ins Boot hole, dann kommt es eben nicht mehr, weil sie dann eben merken, okay, das ist ja eine ganz coole Sache und hey, ich kann da sogar mitwirken oder ich habe sogar einen Mehrwert davon. Insofern kriege ich das dann viel schneller, viel größer und mit viel weniger Barrieren auch innerhalb des Unternehmens.
Mir kommt dann noch ein ganz, ganz anderer Use Case, Marketing und vielleicht Kunden, das heißt Servicetechniker, die in einem Podcast auch mit dabei sind in so einem Circle und dann einfach mal ihren O-Ton auch einfließen lassen. Ich könnte mir auch das gut vorstellen als eine Lernmöglichkeit für Entwickler im Unternehmen, aber auch für andere Techniker, die vor Ort sind zum Beispiel.
Einfach so eine Idee. Zum Beispiel von SAP, der Kollege von der Seide, der hier ist, der Thomas Jennewein, der macht mit Christoph und Kollegen zusammen den SAP Education Newscast. Und das ist ein Podcast offen im Netz über die Weiterbildungsangebote auf opensap.de. Ja, und da machen die es genau so. Die reden mal in 2, 3 über was gibt's Neues auf OpenSAP. Dann sind sie aber auch mal auf der LearnTech, auf der Konferenz und holen sich vom Professor einen O-Ton, was gibt's eigentlich für neue Trends. Dann laden sie sich mal einen Gast ein, der ein neues Kursmodul gemacht hat. Also die machen genau diese Mischung aus internen Leuten, immer 2 feste Hosts. Manchmal ist einer krank, dann ist nur einer und dann plus halt 1, 2 andere noch dabei, die dann durchaus auch von extern kommen können.
Spannend.
Mir ist noch ein Gedanke gekommen, was so ein Vorteil an einem Circle ist. Ich meine, wenn man hier so auf den Tisch schaut und drüber nachdenkt, was braucht es, um so einen Podcast dann online zu bringen, braucht es einfach sehr viel verschiedene Skills. Also das eine ist so dieses Planerische, was ist das Format, wie bereite ich es vor, welche Fragen stelle ich. Das andere ist das Technische. Ne, wir sitzen jetzt hier mit 5 Leuten und Headsets und einem Mischpult und parallel wird auf dem Rechner aufgezeichnet. Wenn man jetzt einen Remote-Podcast hätte, wo jemand von irgendwo entfernt zugeschaltet wäre, das bringt nochmal diese ganze Dimension der Live-Schalte mit rein. Manchmal macht man Podcast mit Livestream, dass Leute draußen direkt auch zuhören können. Dann, wenn die Episode fertig geschnitten ist, muss die auf irgendeine Webseite, man muss dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass es das gibt, dass die es abonnieren, also das ganze Thema Marketing, Kommunikation. Und da glaube ich einfach, wenn man in so einem Fünferkreis das zusammen macht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man einen Technikaffinen, einen Moderationsaffinen, einen Textaffinen, einen Webseitenaffinen Mensch irgendwie mit drin hat, sich das ergänzt und in dem Circle, hast du ja glaube ich vorhin auch erwähnt, man sich das so gegenseitig quasi abschauen kann voneinander.
Bei mir jetzt gerade so reingehen in das Thema, inwiefern jetzt der Lernos-Circle zum Thema Podcasting wertvoll sein kann oder was die Kernelemente davon sein müssen, will ich nochmal erstmal so sagen. Meine Ansicht ist, grundsätzlich ist es erstens wichtig, sich auszutauschen über das, was man lernt. Und zum Zweiten ist es meiner Ansicht nach das Kernelement, dass man Erfahrungen macht und dass man sich über die Erfahrungen austauscht. Und ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich für mich wenig die Frage, ob das für Podcasting Sinn macht, sondern mehr für mich ist klar, das Lernaufsformat, was sagt, wir beschäftigen uns 12 Wochen mit einem Thema, wir unterhalten uns da wöchentlich mit 5 anderen darüber. Das funktioniert für alles, was ich lernen will. Und natürlich funktioniert es auch fürs Podcasting, zumal ja das Podcasten auch noch ein Netzwerkformat ist, was ja durch Lernos auch nochmal sowieso besonders gefördert wird. Also ich habe da überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und ich würde gerne auch nochmal so an die Voraussetzungen gehen, die man bräuchte, um sich mit 5 Leuten zusammenzufinden, jetzt einen Podcast Lernos Circle zu gründen. Denn ich habe so ein Gefühl, eigentlich wäre es schon sehr wertvoll, wenn alle 5 das Ziel haben, innerhalb dieser 12 Wochen tatsächlich einen ersten Podcast zu produzieren. Und zwar ihren eigenen.
Genau, hier, das ist auch in dem Cutter-Set, genau. Also in den Übungen dafür, genau das Ziel, dass du nach 12 Wochen deine erste Episode online hast.
Genau.
Ja. Ja, und da stellen sich natürlich genau erstmal klar die Fragen des Formats und wie viele. Jetzt in dem Circle würde man sagen, da sind halt dann vielleicht 5 dabei, weil man sein Weekly in der Podcast-Form macht beispielsweise. Na, und es kommt halt auch sehr schnell das ganze Thema auf, sozusagen, wie nehme ich auf? Na, wenn ich jetzt ein Circle bin, der wie wir hier physisch zusammensitzt, ist die Frage, schaffe ich das über 12 Wochen? Na, dann würde man wahrscheinlich eher mit so einem Setup, wie wir hier unterwegs sind, gehen, also mit einem Audiorekorder, mit Headsets und Mikrofon vor Ort. Sobald der erste schon remote ist, wird es schwierig. Ne? Weil dann die Frage ist, wie binde ich den ein? Da könnte man dann sagen, man macht die Podcast-Aufnahme über Skype for Business, WebEx, Teams, Zoom, was es da alles gibt, wo man aber schnell auch merken wird, die Audioqualität von so Konferenztools ist viel, viel schlechter als sowas hier, weil die einfach auf sozusagen Live-Gespräch getrimmt sind. Wenn da die Bandbreite mal schlecht wird, machen die ganz große Schweinereien mit dem Audio, die ich auch hinterher nie mehr rausbekomme. Mhm. Ja, das heißt, wenn man sozusagen so Remote-Podcasts macht, macht man eigentlich, wenn es die Situation zulässt, immer sogenannte Doppelender, dass man quasi das Videokonferenztool nur verwendet, dass man sich versteht, jeder auf seiner Seite aber quasi nochmal lokal aufnimmt in guter Qualität, genau. Man hinterher 5 gute Audiospuren hat, genau. Und die zusammenschneidet, weil sonst klingt es wie Hund. Mhm. Ne, und das ist vielleicht auch nochmal so als Hinweis, bei der Audioqualität, da würde ich schon darauf achten, dass man irgendwie was einigermaßen Sinnvolles produziert, weil so ein typischer Use Case, wo Leute Podcasts hören, wenn ihr mal Pendlerstatistik anschaut, ne, wo habe ich viel Zeit, um mal eine halbe Stunde am Stück Audio zu hören, ist in der Regel nicht am Arbeitsplatz, sondern ist eben auf der Reise, im Werksbus, im Flieger, wo auch immer, im Auto. Ne, und wenn ich da quasi, gerade im Vergleich zum Radio, da höre ich nun mal Radio oder CD oder irgendwas, sehr gute Qualität, wenn ich da dann so eine Schrottqualität von so einem Skype for Business Audioaufnahme habe, das wollen die Leute natürlich irgendwie nicht haben, ne. Ja, und all das sind Sachen, die ich halt in dem Circle über die 12 Wochen mal ausprobieren kann und eben mal mit experimentieren kann.
Ich finde, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Also ich persönlich glaube, ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen, dass gerade wenn es von Mitarbeiter für Mitarbeiter Podcasts sind, dass sie relativ kurz sein müssen. Und am idealsten einer gewissen Struktur folgen, eben da haben wir wieder den Rahmen, dass ich mich darauf einstellen kann, wenn ich mir die Zeit nehme und es höre, weil es gibt ja ganz tolle, tolle Podcasts in dieser Welt, die hochprofessionell produziert sind, warum soll ich mir dann einen internen Podcast auf meinem Arbeitsweg angucken? Ich glaube, dass ich weiß, was erwartet mich da, egal wen mich zuhöre, welchen Gesprächspaar oder Gesprächsgruppe. Und dass es wie kleine Snippets sind, dass ich erstmal quasi wie angefixt wäre und dann gern immer mehr und auch die Chance habe, wenn ich einen kürzeren Arbeitsweg habe, trotzdem was mitzunehmen und mir nicht explizit dann abends die Zeit dafür rausholen muss, wenn ich interessiert an dem Thema bin.
Also ich glaube, die Kürze ist auch extrem wichtig, weil du hast nicht immer die Zeit, dich dann auf den Konversationsinhalt auch komplett zu konzentrieren, weil irgendwas um dich rum passiert. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich müsste mich auf meiner Heimfahrt von Erlangen nach Nürnberg auf der A73 auf einen halbstündigen Podcast konzentrieren, durch die Baustellen, dann würde ich sagen, nee, Freunde, das lassen wir jetzt. Also je kürzer, desto besser, würde ich halt auch sagen.
Also ich finde es ein interessantes Thema, weil da die Menschen, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Ich bin einer, der genau anders tickt. Bei mir ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in ein neues Thema irgendwie ein bisschen einfinden will, ich habe wenig Zeit, so, nehmen wir mal Liberating Structures war jetzt sowas, so das ganze Buch mal am Stück zu lesen. Was ich immer mache, ist, ich gehe in Apple Podcasts und suche nach dem Thema und gucke nach Podcasts. Was ich mir bei mir beobachtet habe, ist, dass ich eigentlich Podcasts, die kürzer als 15 Minuten sind, nie abonniere. Niemals.
Spannend.
Ja, weil dieses Ganze, wenn ich da rein will, dann will ich wissen, wer hat es gemacht, was war dessen Vorgeschichte, warum hat er das gemacht, welches Problem wollte er lösen, was ist das eigentliche Ding, welche Erfahrungen gibt es dazu, und das ist eigentlich immer 45 Minuten plus. Ne? Und dieses ganze Kurze so von den Videos, ne, dass man sagt, es darf nur 3 Minuten sein und so, ich hab das Gefühl, das kommt viel aus dem so aus der YouTubisierung, wo halt Leute, wo die Aufmerksamkeitsspannen kurz sind, wo ich es vielleicht auch so zwischen Besprechung und Pause angucken will. Jetzt für ein Projektreview oder so einen Podcast zu machen, halte ich für schwierig, weil da hast du ja in 3 Minuten, weißt du ja gerade mal, wer die Leute sind, da hast du noch gar nicht über das Thema gesprochen. Wir kriegen das Zeitsignal, dass wir das vielleicht in einer zukünftigen Episode noch fortsetzen müssen.
Also zu dem Zeitthema will ich gar nicht mehr so viel sagen. Also ich habe eine Viertelstunde Arbeitsweg und ich höre den Stunden-Podcast auch gerne über 4 Wege. Dann höre ich ihn halt morgen weiter. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich wollte das andere Thema von der Simone auch nochmal aufgreifen, das du nämlich vorhin angesprochen hast, dass man unternehmensweit vielleicht vorgibt oder vorschlägt, ein ähnliches Format zu haben, damit die Hörer wissen, worauf sie sich einlassen. Das spricht ja darauf hin, dass man einen Kanal einrichtet, in den Mitarbeiter XY einspeisen kann. Und den Aspekt finde ich eigentlich interessant, weil ich bisher immer gedacht habe, naja, sagen wir mal, wo es bei meinem einen Podcast jetzt auch dran scheitert, ich habe ein Stück Aufnahme, das ist eine Dreiviertelstunde und die habe ich jetzt auf meinem Blog veröffentlicht, aber das ist jetzt noch keine Podcast-Serie und eigentlich würde die reinpassen in eine Podcast-Serie Mitarbeiter at Siemens machen Podcast zum Beispiel. Das kann dann intern oder extern sein, wie auch immer. Und da würde man mir jetzt zum Beispiel eine Riesenhürde abnehmen, nämlich da so einen Kanal zu entwickeln, den ich bewerben muss, wo ich Marketing dafür machen muss oder so. Ne?
Den gibt's schon.
Gut zu wissen. So lernt man immer außerhalb von Siemens, was es innerhalb von Siemens gibt.
Das war für mich jetzt auch eine wichtige Information. Simon, ich schick dir jemanden.
Der ist, er ist in der Testphase, der wird schon genutzt von UK-Kollegen. Es ist von der Idea Company entwickelt und das ist genau das Tolle, was ich meine. Du hast einen Kanal, du kannst eben, wenn du das, da meine ich auch diese Regeln, die du Mitarbeitern mitgibst, dass die zum Beispiel verstehen, wie geht richtiges Tagging, damit ich auch gefunden werde zu dem, was ich rede. Das ist ja sehr relevant, gerade in Großunternehmen, wenn dann, nehmen wir mal, in einer idealen Welt jeder irgendwas macht, dass ich auch genau gefunden werde. Und das meine ich zum Beispiel auch mit Rahmen und Leitplanken, die du den Leuten mitgibst. Aber ja, existiert und dann kannst du eigene Podcast-Serien zu bestimmten Themen aufsetzen und ist offen für jeden.
Sehr schön, dann steht dein Podcast nichts mehr im Weg.
Hervorragend.
Gut, nachdem wir ein Zeitsignal schon gekriegt haben, würde ich sagen, danke euch allen, dass ihr dabei wart und auf die zukünftigen Episoden.
Ja.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.